Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 194 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir sind heute auswärts, ziemlich weit auswärts sogar, bei unseren Lieblingsnachbarn in einer Gegend, über die einer unserer Gesprächspartner wissen ließ, es schaut aus wie Buch bei Weiz, nur mit Wein statt Apfelplantagen. Und er hat recht. Eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft liegen Orte wie Hoffenheim, Sinsheim und Zutzenhausen. Idyllisch ist das Wort, das man dann wohl wählt, wenn man durch diesen Teil von Baden-Württemberg fährt. Ja genau, Black FM hat die TSG Hoffenheim und ihre große Ex-Sturm-Abordnung besucht. In Zutzenhausen ganz genau, wo nämlich der Hauptverein seine Geschäftsstelle hat und wo sage und schreibe 200 Menschen arbeiten, wie unser Auswärtsfahrer Jürgen Bucher in Erfahrung bringen konnte. Aber es war ein bisschen wie ein Klassentreffen. Paul Beiduch war da, Alex Brass auch und Marco Angela hat Jürgen Bucher ebenfalls angetroffen. Und dann sind da freilich noch Andreas Schicker und Christian Ilzer, die sportlichen Köpfe der TSG, die nach dem Stahlbad der letzten Saison mittlerweile an die Champions League anklopfen. Darüber haben wir im Podcast schließlich mit den beiden auch geredet. Aber auch der SK Sturm kam nicht zu kurz in diesem Auswärtsspiel. Im Schickerschen Büro wurde auf die Baustelle des neuen Trainingsplatzes mit Rasenheizung geschaut und einmal alles durchbesprochen. Wie wurde der Turnaround im Kraichgau geschafft? Wie oft wird in versammelter Ex-Sturmrunde noch nach Graz geschaut? Und wie ist das denn nun mit Dietmar Hopp und den ganzen Turbulenzen rund um den Verein? Mein Name ist Andreas Terler und all das und noch mehr gibt es heute in Volume 194 von Black FM. Heute haben wir also ein Auswärtsspiel für euch. Das bedeutet einerseits Einblicke, die nicht alltäglich sind und Podcast-Content der besonderen Sorte. Das bedeutet andererseits aber auch anfallende Kosten für Reise, Unterkunft und Equipment, die wir bei einem Querpass oder einer Sendung aus dem Studio in Graz nicht haben. Dass wir das bewerkstelligen können, ermöglichen uns unter anderem eure regelmäßigen Zuwendungen an uns. Ihr, die großartige Black FM Community, macht solche Ausflüge möglich und wir danken euch dafür äußerst herzlich. Und auch, dass Black FM weiter gedeihen kann und vor allem, dass unser Angebot garantiert Paywall und werbefrei bleibt, das liegt zu einem guten Teil auch an euch. Wer es noch nicht gemacht hat und uns gerne einmal unterstützen möchte, findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder ähnliches geben kannst. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Bevor es bei diesem Auswärtsspiel aber so richtig losgeht, dürfen auch in dieser Ausgabe die Shoutouts nicht fehlen und da haben wir diesmal fast ausschließlich Erfreuliches auf unserer Liste. Zuallererst, ja was war das für ein Start in die Meistergruppe in der Männerbundesliga? Aber hallo, das 5:2 in Favoriten wird sicher noch länger in Erinnerung bleiben. Da muss Sturm eigentlich froh sein, nicht 2 oder 3:1 in Rückstand zu geraten, geht dann selbst in Führung und zieht sogar auf 5:1 davon nach diesem Ausschluss eine wahrlich wilde Partie, ein klarer Sieg und dennoch viele Punkte, an denen man noch arbeiten wird müssen, vor allem gegen den Ball, wie es auch Coach Fabio Ingolic nach dem Spiel sehr klar und deutlich aufgezeigt hat. Fakt ist aber, Sturm ist gleich einmal so richtig angekommen in dieser Meistergruppe und das noch dazu mit einem Sieg gegen einen Gegner, gegen den man sich sehr herumplagen hat müssen in der Vergangenheit. Noch ist viel zu tun, aber dessen sind sich hörbar alle bewusst. Aber gewinnen und trotzdem noch genug Potenzial zu haben, ist jetzt nicht die allerschlechteste Ausgangslage für die nächsten Aufgaben. Shoutout also und weiter so an Team und Staff. Möge Liebenau am Freitag gegen die Dosen brennen und gleich der nächste Sieg eingefahren werden. Ja, ganz ohne bitteren Beigeschmack gehen so Spiele gegen die Austria offenbar nie. Auch diesmal war es so, leider war es schon zu befürchten, als Sportskamerad Wiesinger Belmin Beganovic völlig rücksichtslos weggesenzt hat, dass da etwas Schlimmeres passiert ist beim Sturmangreifer. Diese Befürchtung hat sich leider Bestätigt, Beganovic hat eine schwere Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten und fällt mehrere Wochen aus. Das ist natürlich enorm bitter, weil er in den letzten Wochen gerade mit seinem Tor gegen Altach auch eine richtig aufsteigende Form bewiesen hat und so nebenbei bemerkt auch bezeichnend, dass Kollege Wiesinger bei dieser Aktion nur mit Gelb davon marschiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Baldige und gute Besserung jedenfalls an Belmin Beganovic. Und zu guter Letzt noch ein positives sportliches Shoutout aus der Frauenbundesliga. Das Team von Tone Djakovic hat nämlich am vergangenen Wochenende die erneute Teilnahme an der Meisterrunde in der Bundesliga fixiert. Es war aber ordentlich Zittern angesagt in Neulengbach. Zwar war man über weite Strecken das spielbestimmende Team, der Ball wollte aber lange nicht ins Tor. Auch nach einem Ausschluss für die Niederösterreicherinnen sah es lange so aus, als käme man nicht über ein 0:0 hinaus, aber in Minute 94 war es dann soweit. Ecke von Kretschowa, die Meierhofer mustergültig an der ersten Stange verlängert und Steffi Großgasteiger steht goldrichtig und köpfelt ein. 1:0 und damit enorm wichtige 3 Punkte für die Schwarzen, die jetzt 2 Runden vor Ende des Grunddurchgangs punktegleich mit den drittplatzierten Altacherinnen auf Platz 4 liegen. Da ist also Richtung Europacup weiterhin alles möglich. Und apropos international, da gab es auch noch News dieser Tage. Eine weitere Sturmspielerin wagt nämlich demnächst den Sprung ins Ausland. Anna Wirnsberger, die als 14-Jährige den Sturmnachwuchs begonnen hat zu durchlaufen, wechselt im Sommer zum deutschen Bundesligisten SGS Essen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt schon jetzt. Wir werden uns jedenfalls vornehmen, Sie davor vielleicht noch einmal bei Black FM begrüßen zu dürfen, bevor es dann für Sie im Sommer in Deutschland weitergeht. Deutschland ist ein gutes Stichwort. Jetzt starten wir nämlich direkt hinein in dieses Auswärtsspiel von Black FM bei der TSG Hoffenheim und ich rufe Jürgen Pucher eben dort und wünsche gute Unterhaltung mit dem nun folgenden Gespräch.
Hallo Chris, hallo Andi, danke für eure Zeit und ich darf mich eingeladen haben nach Hoffenheim, Sinsheim, Zutzenhausen, was auch immer, aber danke, dass wir die Zeit gefunden haben, dass wir das heute aufnehmen können.
Ja, servus von mir, servus Jürgen. Schön, dass du uns da besuchen kommst im Büro vom Andi mit Blick auf den Trainingsplatz.
Ja, auch schön, dass du gekommen bist, dass du den weiten Weg da auf dich genommen hast und ja, siehst einmal jetzt was anderes wie Sturm einen anderen Verein.
Allerdings, wir sind vor mittlerweile fast 6 Jahren das erste Mal in der Konstellation zusammengesessen. Damals war gerade Neustart bei Sturm im Gange. Keiner hat genau gewusst, wie das ausgehen wird. Jetzt Hoffenheim, Sinsheim, Zutzenhausen, wo auch immer man gerade sein möchte, aber gehört alles zusammen, habe ich gelernt. Und wie auch immer, man klopft in die Champions League an, wie damals, nur jetzt eine Liga höher sozusagen. Wenn ihr jetzt kurz vielleicht mit dir beginnen, Chris, Revue passieren lasst, was da inzwischen alles passiert ist, wie fühlt sich das an, wenn du da ein bisschen zurückblickst, ein paar Jahre?
Ja, aktuell ist es auch wieder so, dass keiner weiß, wie es ausgeht. Aber es hat sich in eine sehr positive Richtung entwickelt. War ein schwieriger Start, aber trotzdem eine spannende Phase, unsere Anfangsphase in Hoffenheim. Und ja, ich glaube, wir haben auch schon in dieser ersten Phase, also jetzt vor einem guten Jahr, dann die Basis gelegt, dass jetzt einfach eine Mannschaft am Werk ist, die einfach sehr eingespielt wirkt, wo viele Dinge einfach sehr abgestimmt wirken, wo einfach eine gute Mentalität da in der Truppe ist. Es hat einfach schon eine gewisse Vorarbeit gebraucht und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir schon als Überraschungsteam der Saison gelten und da gilt es einfach jetzt im letzten Drittel der Saison einfach dann den Preis für diese Saison einzufahren und ja, wir kämpfen in einer Region, wo wir natürlich schon eine Konkurrenz haben, die einfach schon richtig, richtig Qualitätsmannschaften haben und trotzdem trauen wir uns zu, dann am Ende dort zu stehen, wo wir uns anfänglich hingeträumt haben.
Hättest du da gedacht, dass du jetzt schon wieder so weit oben stehst?
Ja, es ist tatsächlich jetzt sehr, sehr schnell gegangen. Wenn ich trotzdem ein bisschen weiter zurückschaue, erinnert es mich trotzdem, wenn ich es mit Sturm vergleiche, in den Sommer 2020, wo man, denke ich, schon in Graz auch erste gute Entscheidungen gemeinsam getroffen haben. Und so war es auch in dem Sommer, dass man einen Umbruch ja, begonnen hat, der, wie der Chris schon gesagt hat, uns aber auch im letzten Jahr schon, in der letzten Saison, viele Erkenntnisse gemeinsam gebracht hat und hat sich dann schon auch gut angefühlt im Trainingslager im Seefeld auch, dass die Jungs gerne zusammen sind. Und ja, dann hat es auch der Start war dementsprechend schwierig und ich glaube von den Gegnern her oder am Ende muss man schon sagen, dass da was jetzt entstanden ist, ja, und dass das schon eine super Entwicklung auch ist, wie das gesamte Trainerteam auch die Jungs jetzt auch in der Saison besser gemacht hat. Und ja, jetzt sind wir im letzten Drittel im Finish und ich hoffe natürlich da, dass das gut weitergeht, aber trotzdem ja, ist es auch gleich, wie in Graz immer gesagt hat, viel wichtiger ist ja dann nicht am Ende oder viel wichtiger ist, dass wir den Weg so oder so dann gut weiterführen.
Wir schauen heute ein bisschen mehr zurück als nach vor. Wie gesagt, seit 24, nach dem Abgang aus Graz, seid ihr da. Die Geschichte des Abgangs ist aus meiner Sicht ausreichend erzählt. Mich interessiert eigentlich, was danach passiert ist. Als ihr hier angekommen seid, mit dem ganzen Staff im Gepäck sozusagen, Marco Angela ein bisschen verspätet, aber Paul Beiruch auch ein bisschen verspätet, aber sonst so quasi mit Sack und Pack aufgebrochen, war das irgendwie eine Art Kulturschock für euch und für die Leute, die da waren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie war das, als ihr da angekommen seid im Paket?
Es gibt mehrere Perspektiven, die du wahrnimmst, wenn du herkommst, wenn du zu einem neuen Verein kommst, zu einem Verein der deutschen Bundesliga, der zum damaligen Zeitpunkt da wirklich in keiner guten Situation war, tabellarisch in keiner guten Situation und natürlich auch die Perspektive der Menschen, die da waren, die einfach keine einfache Phase hinter sich gehabt haben, aber das im Detail dann erst zu begreifen, das hat auch gedauert, es hat auch für mich eine Zeit gebraucht, um wirklich dann den Verein dann sehr im Detail zu verstehen, aber war dann schon auch nötig, zu verstehen, wie tickt die TSG Hoffenheim und wie können wir das dann bestmöglich verbinden? Wie kannst du es als Trainer bestmöglich verbinden, die Ideen, was du hast, mit den Ideen, die da schon einfach über viele, viele Jahre dann einfach gewachsen sind? Und das war die Herausforderung in der Anfangsphase, einmal Dinge einzuschätzen, einmal Dinge gleich in Bewegung zu bringen, weil es eben keine erfolgreiche Zeit war für uns, weil es eine schwierige Zeit war. Das hat einfach Veränderung gebraucht, sonst wäre es ja auch nicht zum Trainerwechsel gekommen. Und da haben wir uns entschieden, halt sehr schnell Dinge zu verändern. Sag immer, wenn du neue Bäume pflanzen willst, dann musst du einmal alte Bäume rausreißen, aber nicht in dem Sinne jetzt unmittelbar an Spielern gedacht, sondern auch was Fundamentales betrifft. Und wir haben begonnen, sehr schnell zu verändern, was dann aber auch ja, logischerweise auf Widerstand getroffen hat. Und da hilft es natürlich, wenn du nicht alleine bist, sondern wenn du einfach in einem gewachsenen Team dann so ein Projekt in Angriff nehmen kannst.
Die Vorbehalte und Ressentiments, die es zu Beginn gab, wo du auch ziemlich einen Gegenwind in Spielerinterviews gekriegt hast, auch du für Transfergeschichten, wo es einfach diese Kramaric-Geschichten ist, eh bekannt, was da alles gewesen ist. Wo kam das, gab es aus deiner Sicht her? Ist das einfach die Unsicherheit von was Neuem oder wo ist da diese Missstimmung herkommen, die es am Anfang ja durchaus gegeben hat, weil da hat es ja ordentlich gerumpelt?
Ja, ich glaube, du zielst eh schon auf das André Kramaric-Interview.
Im Endeffekt auf das.
Der einfach ein extremer Winnertyp ist. Genauso der Winnertyp, der ich auch bin. Und da hat es halt für ihn eine lange Geschichte, mit der TSG Hoffenheim gegeben, wo einfach dann auch für ihn Konstanten weggebrochen sind. Schon vor unserer Zeit. Und dann werden einfach diese Konstanten durch 6 Österreicher ersetzt. Das ist ja wie bei Sturm Graz, wenn Schicker, Ilzer und noch ein paar weitere Personen gegangen werden und dann kommen, ich will nicht despektierlich sein, aber 6 Trainer aus Andorra zum Beispiel, dann wird Ota Kitaschwili vielleicht auch nicht da im ersten Moment große Freudensprünge haben. Und das hat dann einfach ja, ein gegenseitiges gegenseitiges, sehr, sehr tiefes Kennenlernen gebraucht. Und das war, wir waren damals in München in dieser Nacht, wo dieses Interview war, wo er ja einen Rundumschlag gemacht hat. Das war ja, klar, war das auch in meine Richtung, klar war das in Richtung vom Andi, aber das ist ja viel, viel weiter, weiter gewesen, diese Aussagen, die er sich aus der Frustration zur damaligen Situation danach getroffen hat. Aber es war dann in der Nacht, haben wir wirklich sehr, sehr langes Gespräch, hat mir auch geholfen, einfach immer besser die Situation der Spieler da zu verstehen. Und das war für mich wichtig, die Spieler zu verstehen, aber auf der anderen Seite auch ganz klar einfach dem treu zu bleiben, was wir da vorhaben, was einfach unser Weg ist, der dann auch aus tiefer Überzeugung in uns steckt, wo wir sagen, damit können wir erfolgreich sein und dann musst du dann auch Menschen begeistern dafür. Und um Menschen zu begeistern, ist einmal in erster Linie wichtig, sie auch zu verstehen und da ihre Motive zu verstehen. Und das hat sich dann einfach mit einer ehrlich offenen Art dann auch Schritt für Schritt dann auch in eine richtige Richtung gedreht.
Wenn man das jetzt so anhört, wie der ganze Prozess war, was da passiert ist, was man da im Endeffekt gepaart mit der sportlichen Situation letzte Saison, wie knapp war das, dass dieses Team überhaupt bleiben konnte? Weil es war ja dann doch schon ein bisschen spitz auf Knopf letzte Saison, oder?
Ja, ich glaube, der Chris hat das jetzt sehr, sehr gut jetzt beschrieben und das kann ich ja nur bestätigen, dass das einfach eine Zeit auch gebraucht hat. Und am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo dann mein Job, ja, dass ich auch in so einer Phase dann mich mit dem Thema auch beschäftige. Letztendlich habe ich ja und der Chris, denke ich, in dem Jahr sehr, sehr viel gelernt und es war einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns sehr, sehr gut schon gekannt haben und ja genau gewusst haben, okay, was ist zum Tun, was ist zum Umsetzen. Und letztendlich steht, glaube ich, über allem, ja, was jetzt wir schon beschrieben haben, dass wir schon auch mit einem klaren Auftrag gekommen sind, ja, von den Gesellschaftern, von Dietmar Hopp und zu der Zeit noch zuvor vom Jörg Albrecht, dass es auch dann geheißen hat, okay, wir müssen den Kader verkleinern und verjüngern. Und ich denke, das haben wir dann auch geschafft. Und letztendlich sitzen wir heute da und bin sehr, sehr froh, dass wir in dieser Konstellation auch hier sitzen. Weil ich glaube, so wie halt dann auch die Medienwelt auch funktioniert, war es damals so, ja, dass die Überschrift eh schon geschrieben war. Und jetzt natürlich jeder sagt, ja, war total richtig und daran festzuhalten. Und ich glaube, dass die Medien dann eh ihre eigene Geschichten war. Aber ich und der Chris, glaube ich, haben einfach zu jedem Zeitpunkt gewusst, was zu tun ist und wie wir dorthin kommen können. Und das war, denke ich, auch der Schlüssel, dass wir dann auch so einen Turnaround dann geschafft haben.
Stichwort Turnaround. Wie viel Adaption deines Spiels war notwendig und wie viel Adaption im Kader war notwendig, dass das funktioniert? Wer auch immer beginnen
ja,
mag.
Ja, ich glaube, dass es schon eine Anpassung gebraucht hat, weil am Ende die deutsche Bundesliga einfach nochmal ein anderes Niveau ist und vor allem fußballerisch nochmal ein anderes Niveau ist. Und auch da sind wir dann nach der Saison im Sommer zusammengesessen und haben im Detail nochmal gesprochen. Und es war ja auch so, dass wir dann jetzt schon auch, was das Spiel angeht, gesehen haben, okay, hier gibt es auch richtig gute Dinge, die auch über Jahre dann ja gut funktioniert haben und das dann umgesetzt wurde. Und auch was das Scouting angeht, was die Profile angeht, haben wir dann das ein oder andere Profil angepasst und umgeschrieben. Trotzdem, oder das war, denke ich, auch nötig und wichtig. Und der Hauptschlüssel, sage ich schon, ist einfach, dass auf dem Niveau noch einmal einfach unter Raum- und Zeitdruck noch einmal andere fußballerische Lösungen da sind. Und das war, denke ich, die Hauptänderung.
Ja, ganz klar hat es Adaptionen gegeben, wie Andi jetzt schon gesagt hat, es gibt immer eine Liga, die gewisse Dinge braucht von dir als Team, um in dieser Liga erfolgreich zu sein. Es gibt dann für mich einen gewissen Ausdruck, gewisse Qualität, dass ein Spiel zeigen muss, dass der Zuschauer es attraktiv wahrnimmt. Und das musst du dann auch versuchen, dann auch in einer Kaderpolitik abzubilden. Du musst sehr, sehr klar wissen, was möchtest du, was brauchst du. Was brauchst du in den unterschiedlichsten Phasen? Es braucht einfach auch eine hohe Qualität, um Dinge aufzulösen. Deshalb braucht es einfach sehr, sehr gute Fußballer auf gewissen Positionen. Es braucht im letzten Drittel eine gute taktische Idee, aber es braucht auch Individualisten, die du dann einfach in Positionen bringst, wo sie einfach Dinge verändern können, die einfach taktisch sehr, sehr durchdacht sind, braucht es einfach auch diese individuelle Qualität. Und von dem haben wir natürlich adaptiert, haben wir versucht, sehr schnell zu verstehen, wie funktioniert die TSG Hoffenheim, wie funktioniert die deutsche Bundesliga, was braucht es, um dort erfolgreich zu sein. Und du kannst da definitiv nicht 1:1 das kopieren, was in Graz erfolgreich war. Da kann man nicht 1:1 auf irgendeinen anderen Club 1:1 projizieren. Man nimmt seine Erfahrungen mit, man hat gewisse Prozesse, gewisse Dinge, die einen auch authentisch machen als Trainer, aber man darf nie aufhören zu adaptieren und gewisse Dinge anzupassen. Das ist einfach auch ein Prozess, der, glaube ich, überall stattfinden muss.
Ist sowas wie Genugtuung ein Thema für dich, wenn man jetzt nimmt der geschmähte Ösi-Trainer mehr oder weniger, den am Anfang eventuell keiner ernst nimmt, oder wo man, du hast sogar das Andorra-Beispiel bei Sturm genommen, wenn man so irgendwie in diese Richtung denkt, empfindet man dann Genugtuung, wenn man als erfolgreicher Star-Trainer ins ZDF-Sportstudio geht, oder ist das einfach nur part of the game und ist dann in einem Jahr vielleicht wieder anders?
Ich sage das part auf part meiner Lebensstory. Also ich bin nie auf mein nächstes Level gegangen und dort mit offenen Armen als, wow, jetzt kommt der große, unter Anführungszeichen, große Star-Trainer. Also ich habe mich auf jeden Level, auf jeden nächsten Schritt, den ich in meiner Karriere gegangen bin, beweisen müssen. Das, als ich erstes Mal in der österreichischen Bundesliga bei Hartberg war, war das okay, ja, was macht er jetzt auf dem Level? Meine ersten Stationen in der österreichischen Bundesliga, bei kleineren Vereinen, bei Sturm Graz war es genauso noch am Jahr, das nicht die Erwartungen bei Austria Wien gebracht hat. Also das war für mich ein normaler Prozess, der mich auch nicht verunsichert hat. Das war mir klar, da kann man in Österreich gewinnen, was man will. Das ist Adi Hütter und Olli Glasner genauso gegangen. Man muss sich dann erst in Deutschland erst profilieren, dass man dann erst die Anerkennung erfährt, die man, die man sich wünscht, verdient, aber die Anerkennung, die man braucht, einfach um dann einfach erfolgreich zu sein.
Jetzt läuft es sportlich. Und wenn man das aus dem fernen Österreich beobachtet, hat man aber dann trotzdem immer nur gelesen, da gibt es Vorsitzende vom eingetragenen Verein, die Absetzung des Geschäftsführers fordern, den er noch versucht hat zu halten, ein paar Wochen vorher. Dann gab es Abwanderungsgerüchte zu Wolfsburg und Red Bull, eben wie gesagt. Wie gibt es das, dass in einem Verein, wo man sich sportlich so positionieren kann, wo man den Eindruck hat, das läuft jetzt, dass plötzlich an allen Ecken irgendwie solche Geschichten ausbrechen? Was ist da passiert? Wie kann man das erklären für jemanden, der nur von der Ferne drauf schaut?
Ja, das Konstrukt allgemein ist jetzt sicher nicht ganz einfach oder in ein paar Sätze zu erklären.
Es ist kompliziert.
Dietmar Hopp hat ja 2023 die Stimmrechte an den Verein zurückgegeben. Und es war dann so, dass seit ich dann hier war, Jörg Albrecht, der Präsident, der erste Vorsitzende war vom e.V. Und hier jetzt Zusammenarbeit mit Jörg Albrecht und Dietmar Hopp, was ja meine Hauptansprechpartner auch waren von den Gesellschaftern, das hat sehr, sehr gut auch funktioniert über das ganze Jahr, ja, weil sonst, glaube ich, wenn das nicht funktioniert hätte, dann würde man ja auch jetzt nicht mehr da sitzen, weil ich sage ja auch so, dass im letzten Jahr, wo das einfach nicht so gut gelaufen ist, wäre vielleicht ja dann ein Grund auch da gewesen, wobei der Plan ja auch klar auf langfristig aufgebaut war von den Gesellschaften. Und dann hat sich im Laufe des Herbstes das ein oder andere entwickelt, dass eben Geschäftsführer dann abberufen worden sind und dann eben der Jörg Albrecht leider aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Und dann ist Christoph Hensler ins Amt gekommen und da war halt zu diesem Zeitpunkt auch für mich nicht klar, wie läuft die Zusammenarbeit Dietmar Hopp, ja, und Christoph Hensler, weil die auch noch nie zuvor jetzt, miteinander gesprochen haben. Und dann ist eben mit Red Bull und VfL Wolfsburger Vereine auch gekommen, wo ich mal das angehört habe, weil es für mich nicht klar war, wie geht's hier weiter, ja, und auch irgendwo ja schon gemerkt habe, dass eventuell ein Wahlkampf auch ansteht und das für einen Geschäftsführer dann nie einfach ist, ja. Und es war dann aber so, dass ich gemerkt habe, dass das auch in eine Richtung gehen kann, zumindest zu Beginn. Und leider war es dann auch so, dass im Laufe der Zeit dann gegen Ende des Jahres, Anfang dieses Jahres, das wieder in eine andere Richtung gegangen ist. Ja, und da eben am Ende ein möglicher Datenschutzverstoß im Raum gestanden ist, der sich jetzt mittlerweile auch entkräftet hat, dass es am Ende ja gar keinen Verstoß gab, ja, und da schon auch Dinge am Ende dann auch, was dann meine Person auch betrifft, dann ja inszeniert worden sind, die ich bis heute nicht verstehen kann, ja, weil am Ende ist es ja im Fußball schon auch Gesetz, wenn du erfolgreich bist, ja, und der Weg stimmt und auch rundherum keine Themen sind, die jetzt irgendwo, wo man sich angreifbar macht. Und darum war das für mich dann überraschend, dass in einer Gesellschafterversammlung dann eine mögliche Abberufung von meiner Person Thema war. Ja. Letztendlich habe ich dann aber auch schnell sehr viel Unterstützung gemerkt. Und für mich ist es ganz klar auch, oder gibt es klar zu sagen, ohne Dietmar Hopp würde es diesen Verein nicht geben und es auch in der Zukunft würde das nicht funktionieren. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche politischen Spielchen, ja, sondern das ist einfach Fakt, ja. Und der das nicht versteht, der kennt den Verein nicht, ja. Und von dem her war es für mich dann schon sehr fragwürdig, warum man überhaupt mit den Gedanken spielt, ja. Und ich bin jetzt aber wirklich auch froh, heute hier zu sitzen. Und letzten Montag war ja die Wahl vom e.V., wo ja jetzt mit André Kreuzwieser ein neuer erster Vorsitzender gewählt wurde und wo wirklich jetzt die Gespräche sehr, sehr gut waren, wo es auch schon ein Treffen mit Dietmar Hopp gegeben hat und wo ich wirklich seit Langem wieder eine Geschlossenheit spüre, einen Zusammenhalt merke, so wie es der Sport ja jetzt in dieser Saison schon die ganze Saison zeigt.
Was hast du dir gedacht? Jetzt hast du den sportlichen Laden in den Griff gekriegt und dann fangst du zum Breseln an. Wie war das für dich?
Ja, war mit dem Andi wirklich jeden Tag im Austausch. Er ist jeden Tag zu mir ins Büro gekommen und haben uns einfach auch...
Jammern?
Nein, nicht jammern, austauschen. Ich habe mir ein paar Mal nur gedacht, ich kann dem eh nicht folgen. Ich habe natürlich versucht, ein guter Zuhörer zu sein, weil es ihm in der Situation einfach genützt hat. Und auf der anderen Seite war es natürlich mein Job, einfach mich um Sportliche zu kümmern. Und ich glaube, das ist uns auch in der Phase gut gelungen, dass wir uns, wir haben die erfahrenen Spieler, Mannschaftsrat, haben wir natürlich mitgenommen, haben sie informiert, sie haben sich ausgekannt, sie haben ja, das war ja nicht komplett neu für sie. Und wir haben aber einfach dann gesagt, okay, das, was unser Job ist, ist einfach am Wochenende am Platz abzuliefern. Und das wollen wir einfach Tag für Tag vorbereiten und auf das konzentrieren wir uns auch. Und das andere wird außen herum entschieden. Und da können wir ja dann erst darauf reagieren, wenn es entschieden ist. Und so wie es entschieden war, ist, glaube ich, in die bestmögliche Richtung alles gelaufen.
Du hast es gerade angesprochen, ohne Dietmar Hopp würde es diesen Verein nicht geben. Dietmar Hopp ist jetzt 85, wenn ich das richtig gelesen habe, hat sehr viel Geld in den Club investiert. Das hat aber aus biologischen Gründen irgendwann ein Ende, das jetzt nicht in Jahrzehnten ist, sondern eher in Jahren zu rechnen ist. Was ist danach? Wie geht es dann mit dem Club weiter?
Ja, ich glaube, wie du es richtig angesprochen hast, die ganze Region, glaube ich, hat am Ende Dietmar Hopp sehr viel zu verdanken, weil er nicht nur in den Fußball viel investiert hat, sondern auch in anderen Bereichen und das spürt man auch, ja. Und Wie gesagt, der Austausch mit Dietmar ist sehr, sehr gut. Einmal in der Woche persönlich und dann auch telefonisch mehrmals die Woche. Und wie es danach weitergeht, da bin ich jetzt nicht ganz der richtige Ansprechpartner, aber Fakt ist einfach, dass die Familie Hopp, ja, auch Daniel Hopp, der Sohn, mit den Adlern auch im Sport verbunden ist, ja, und ich bin überzeugt, dass es auch.
Eishockey meinst du?
Genau. Ja. Adler Mannheim und ich bin auch überzeugt, wenn ja, wenn es dann ja irgendwann, ich hoffe, ja, dass es noch sehr lange dauert, dann soweit ist, dass es dann vielleicht ja der Daniel weiterführen wird. Wie gesagt, aber ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, weil das ja dann eine Familienangelegenheit auch ist. Aber ich weiß auch, wie sehr das in Dietmar jetzt auch in dieser Phase am Herzen liegt und am Herzen gelegen ist, auch wie die turbulenten Tage waren. Und so wie es jetzt ist, so glücklich habe ich den Dietmar schon, ja, oder noch nie gesehen, weil natürlich auch dem Fußball oder die Spiele am Wochenende sehr entgegenfiebert. Und wie gesagt, ist nicht ganz für mich, ich kann da die Frage nicht zu 100% beantworten, weil ich da nicht als Geschäftsführer nicht der richtige Ansprechpartner bin.
Dann schauen wir ein bisschen zurück in die alte Heimat. Wie oft schaut ihr noch Sturm?
Ich muss ehrlich sagen, immer wieder mal kurze Ausschnitte, aber nicht aus mangelndem Interesse, sondern als Zeitmangel einfach dann zu wenig, um dann auch wirklich ein klares Bild zu haben. Ich muss sagen, so das Frühjahr habe ich noch intensiver verfolgt. Habe dann auch das Meisterschaftsfinale, das unglaublich spannende Meisterschaftsfinale, war ich schon auf Urlaub, aber habe dort am Handy mitgefiebert. Und ja, war immer so unser Anspruch. Also wir haben oft drüber geredet und gesagt, es muss uns gelingen, dass wir es schaffen, da was Spieler entwickelt, was wirtschaftlich was abwirft, aber was auch personenunabhängig funktioniert. Und ich glaube, ob das jetzt Spieler waren, die immer wieder dann weggegangen sind, wirklich Top-Abgänge, die wir dann einfach nahtlos ersetzt haben. Und genauso kann man sagen, ist dann Andi Schick und Christian Ilzer nahtlos ersetzt worden und das ist auch wieder in der Meisterschaft gemündet. Und das freut mich, dass einfach ein Weg nicht abrupt endet, sondern einfach, dass der Weg einfach zumindest sehr gut weiterführbar war.
Mit nahtlos ersetzt, da gibt es andere Meinungen auch. Aber ich frage jetzt zuerst einmal dich, weil ich ein Vorgespräch mit dem Paul Beiduch gerade gehabt im Nebenbüro, während ich auf euch gewartet habe. Der ist noch top informiert. Wie ist bei dir? Wie ist dein Kontakt zu Sturm und seinen Protagonisten?
Also ich habe mir jetzt tatsächlich am Sonntag das Spiel zumindest in der zweiten Hälfte angeschaut.
Die war ja besser.
Die war richtig gut, ja. Also zumindest was das Ergebnis dann angeht. Und sonst war es auch ähnlich wie der Chris erklärt. Das erste Jahr.
Hast du nicht Stuttgart-Leipzig geschaut?
Das war danach. Haben wir mal einen Fußballtag gehabt. Das war ähnlich. Also ich muss schon sagen, dass der Wechsel hierher, das in der Saison, dass das emotional gar nicht so leicht ist, gerade zu Beginn, wenn von Schwarz-Weiß dann auf Blau, das dauert, ja, das ist jetzt nicht so, dass man das in der Sekunde irgendwie dann auch switchen kann, das geht nicht. Und da habe ich auch natürlich brutal mitgefiebert im letzten Jahr, aber das ist dann auch jetzt im Laufe des Jahres, wo eine neue Saison wieder begonnen hat, ein bisschen weniger geworden, aber man verfolgt es natürlich und wenn es die Zeit es zulässt, dann schaue ich die Spiele. Die Verbindung ist ja nach wie vor da, also man hat immer wieder Kontakt mit den ein oder anderen Mitarbeiter, ich habe auch immer wieder auch Kontakt mit Christian Jauch, den ich ja, wie jeder weiß, auch sehr schätze und da tauscht man sich aus, aber es ist auch jetzt nicht mehr so regelmäßig, wie es vielleicht zu Beginn noch war und wie der Chris gesagt hat, mir freut es trotzdem, ich weiß, natürlich kriege ich das alles ein bisschen am Rande dann auch mit, ja. Und ich finde trotzdem, wenn man sieht, dass es trotzdem in den Sommer mehr Veränderungen gegeben hat und das ist ja irgendwo auch normal, das ist ja ein normaler Zyklus auch im Fußball und man steht jetzt drei Punkte in der Meistergruppe mit drei Punkten Vorsprung an der ersten Stelle, dann denke ich, dass es trotzdem gelungen ist, ja, den Übergang gut zu schaffen. Auch wenn dazwischen vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen unruhiger geworden ist. Aber ich glaube trotzdem für das, was passiert ist, ist es gut gelungen. Und da komme ich schon ein bisschen auf das Thema zurück, dass die Erwartungshaltung, weil ich weiß einfach die Vergleiche auch, ja, was das Wirtschaftliche angeht, dass die Erwartungshaltung in Graz natürlich schon immens auch in den Himmel gewachsen ist und das vielleicht auch nicht immer ganz gesund ist.
Gibt es eine Art von Absprache, Kooperation, tauscht man sich aus bezüglich gewissen Transfers zum Beispiel, wenn man jetzt nur aktuelle Personalie nimmt mit Rory Wilson, der dann im Endeffekt in Graz gelandet ist, der auch hier ein Thema war, unabhängig davon, dass er in Graz offenbar nicht zum Spielen wird kommen, aber gibt es da einen Kontakt, der offen ist bezüglich dieser Dinge?
Ja, also ich habe mit Micha Barentzen einmal telefoniert bezüglich unserer Top-Talente, die ja definitiv auch hier sind wo oben mit drinnen dann in der 23 dann auch spielen und man tauscht sie aus. Also ich glaube, das ist ja auch was Normales. Das ist ja auch ein großes, gutes Netzwerk, ist ja auch wichtig. Das ist ja auch umgekehrt so, dass man vielleicht sich auch einmal von unserer Seite erkundigt. Und das hat es gegeben. In dem Fall, was die Personalie Wilson angeht, ist es so, dass wir den für unsere zweite Mannschaft auch am Schirm gehabt haben, wir uns letztendlich aber dann für Eduardo entschieden haben und da ein kurzer Austausch war, aber mehr auch nicht.
Kennst du deinen Nachfolger Fabio Ingolic?
Den kenne ich natürlich, der war bei uns hospitieren damals, als ich Trainer bei Sturm Graz war. Ich war jetzt auch noch mit um anzuschließen, jetzt gesagt, ja, man hat nach wie vor Kontakt mit vielen Personen aus dieser Zeit. Es war jetzt erst unlängst, also jetzt beim letzten Spiel war Jürgen Säumel zu Gast bei uns mit Adi Hütter, so die letzten österreichischen Meistertrainer. Tauscht man sich natürlich aus über Sturm Graz und über die österreichische Bundesliga. Ich finde da Sturm Graz ja jetzt Champions League, heuer Europa League, mit richtig spannenden Begegnungen und da zum Prozess gehört es halt auch einmal dazu, dass dann einmal ein bisschen Flaute drinnen ist und dann findet man sie wieder, sucht man wieder neue Wege, es einfach adaptieren und jetzt ist die Meistergruppe, jetzt ist die Erntezeit und Sturm Graz macht wieder den Schritt, ziehen wieder leicht davon und gesagt, es ist sehr, sehr eng, sehr, sehr ausgeglichen heuer. Es ist jetzt keine Mannschaft, wo man sagt, okay, die kannst du jetzt, die kannst du jetzt sagen, die werden um den Titel spielen oder die werden Sechster werden. Es ist alles möglich. Das ist eine sehr, sehr spannende Saison. Und wir drücken natürlich von da aus und das macht mein gesamtes Trainerteam Sturm Graz die Daumen, dass wieder bis zum Schluss um den Meistertitel spielen und am Ende glauben wir und das trauen wir den Fabio Ingolic zu, dass er sich ja auch als nächster Meistertrainer von Sturm Graz einreiht.
Ingolic stellt gerade den SK Sturm auf Dreierkette um, nachhaltig offenbar. Zuerst hat er gesagt, er probiert es aus. Mittlerweile ist es eigentlich die Standardformation der letzten Spiele, dass man mit Dreierkette spielt. War das irgendwann eine logische Folge, wenn man diesen Fußball, den du etabliert hast, in Graz so lang spielt, dass man sich irgendwann adaptieren muss, weil das irgendwann an der Grenze stößt?
Das ist glaube ich, immer wieder einmal überbewertet, ob Dreierkette oder Viererkette.
Es ist ja nicht nur das, es ist ja auch der Spielstil, weniger aggressiv vorn drauf, mehr Ballbesitz, Phasen und so weiter.
Ja, genau, schon alles und wie man zu einem Ballbesitz kommt, das ist dann auch immer Positionierungsgeschichte. Habe jetzt auch die deutsche Bundesliga, so spielt man auch viel mit Wingbacks und Dreierkette. Wenn man nach England schaut, spielt man viel mit Flügel. Ich bin auch einer gewesen, der viel über den Außenverteidiger die Breite besetzt hat. Ich bin jetzt absoluter Verfechter, dass man einfach richtige Individualisten an der vordersten Linie hat, weil man dadurch auch einfach individuelle große Qualitätsmerkmal noch besser in das Spiel bringen muss, weil man da einfach massiv was verändern kann. Aber so ändern sich einfach Dinge, die man dann einfach auch adaptiert in seiner Idee und den Weg hat Sturm jetzt auch gemacht, auch die Idee adaptiert. Ich glaube, muss man dann auch immer das Profiling dann auch mit adaptieren. Aber es ist alles, alles in, im Rahmen, weil ich sage, das, das ist auch zielführend.
Wir haben gesehen, dass Tode Djakovic und Michi Erl jetzt vor kurzem da waren. Gehen die Nächsten weg?
Keine Sorge. Die waren da hospitieren. Haben sie die Frauenabteilung bei uns auch angesehen und haben beim Chris, glaube ich, auch zwei Trainings angeschaut und genau, haben, glaube ich, auch für ihre Trainerlizenz dann eine Hospitation gebraucht und waren ein paar Tage da und haben sie einfach, denke ich, einen guten Eindruck mitgenommen, vielleicht das ein oder andere auch nach Graz mitzunehmen.
War auch schon die ganze Medienabteilung von Sturm Graz da und wir haben es auch nicht hergeholt.
Das ist, aber das kannst du jetzt, jetzt auch nicht sagen, wenn euer Medienchef neben dir sitzt. Ja.
Das ist einfach dieser, wo man sich auch extrem freut, wenn man so alte Weggefährten dann wieder trifft. Das ist einfach für uns immer sehr schöne Momente, wenn wir so einen Besuch aus der Heimat bekommen.
Wir reden jetzt über den Fußball in der österreichischen Liga und in Österreich, ihr werdet es mitkriegen, ist es gerade ein großes Thema, dass das Niveau der Liga insgesamt ein bisschen eine Problemstellung im Moment ist. Es ist eher so, dass die Top-Vereine der letzten Jahre sich nach unten nivelliert haben, alles ganz knapp zusammenruckt. Man merkt, dass die internationale Performance nicht mehr funktioniert, dass man da kaum realisieren kann auf europäischer Ebene. Was glaubst du, Andi, was ist da der Hintergrund? Warum ist die österreichische Liga da wirklich ein, zwei Schritte zurückgegangen? Seit 23 zum Beispiel oder 24?
Ja, ich glaube, erstens in dem Jahr ist es tatsächlich so, weil gefühlt hat jede, bis auf Hartberg, aber jede andere Mannschaft schon mal so eine Krise gefühlt gehabt, wenn man denkt, Lars, glaube ich, hat von den ersten 8 Spielen 6 verloren und ist jetzt da voll dabei. Und da sieht man einfach, dass sie sich heuer schwer tun, dass da irgendwo davonziehen. Und ich glaube schon, dass der österreichische Fußball da schon, wenn man noch weiter zurückschaut, auch davon profitiert hat, dass Ralf Rangnick da 2012/13, glaube ich, war es, einen sehr spannenden Fußballer nach Österreich gebracht hat. Und ich denke, dass dann ja die gesamte Liga davon profitiert hat und auch irgendwo diese Übermacht Salzburg, die sie dann auch gegeben hat und ja, dann, glaube ich, 10-mal hintereinander Meister geworden sind, dann schon auch andere Vereine auch profitiert haben, so wie wir, weil wir irgendwo auch gesehen, okay, wir wollen ja Jahr für Jahr näher rankommen und letztendlich ist es uns gelungen. Was jetzt genau die Ursache ist, ist, glaube ich, jetzt pauschal auch schwer zu bewerten. Ich glaube, dass man schon jetzt dass eine gewisse Intensität und dass das schon alle jetzt international, auch alle Mannschaften, wir merken sie selber dann liefern und dass man dann schon auch in der Entwicklung irgendwo nochmal einen Schritt auch gehen muss, dass das halt auch vielleicht jetzt nicht mehr so funktioniert, was ja eh sehr lange sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, grundsätzlich man weiß ja, dass wir jetzt im Scouting sehr viel auch nach Skandinavien geschaut haben. Ja, und da schon, wenn ich jetzt auch den Fußball sehe, schon was die Ausbildung angeht und einzelne Profile angeht, schon speziellere Profile auch sehe auf den jeweiligen Positionen, ob das dann ein Mittelfeldspieler ist oder Stürmer oder Verteidiger, aber die sind dann normal, finde ich, besser und klarer ausgebildet. Und ich glaube, da müssen wir dann schon auch noch einmal hin, dass man da auch, was die eigene Geschichte angeht, nochmal einen Entwicklungsschritt geht. Die Liga an sich, glaube ich, dass es immer wieder so Phasen einfach gibt. Also man darf sich da aber jetzt nicht zu viel verrückt machen lassen. Wir wissen aber auch, dass das Jahr jetzt international, was die Punkte angeht, nicht gut waren. Aber ich bin überzeugt auch, dass sich das auch wieder in eine richtige Richtung entwickeln wird.
Du hast vorher selbst gerade angesprochen, dass du in der Offensive auf die Individualisten schaust und dass du da deinen Zugang auch verändert hast. Ich habe mit Jakob Janscher vor kurzem geredet, der gemeint hat, dass in der österreichischen Ausbildung zu wenig auf Individualität, Kreativität und so weiter gesetzt wird. Siehst du das auch als ein Thema im österreichischen Fußball, dass man nicht Leute ausbildet, die man eigentlich brauchen würde?
Boah, ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast jetzt verwenden dafür.
Mal in Kürze.
Für das Thema. Dani hat es angesprochen, was ich ja glaube, dass Österreich absolut profitiert hat von dieser, ich sage es jetzt einmal, Rangnick, Red Bull-Philosophie, die einfach Intensität, die einfach über das Spiel gegen den Ball eine extrem hohe Trainingsintensität kreiert hat, was einfach dann, wo viele Teams aus Österreich, ob das der LASK dann war, ob wir das dann auch mit Sturm war, da mitgezogen sind und schon international auch einen Vorteil gehabt haben. Mittlerweile haben die kleinen Länder, die haben das alles aufgegriffen, das intensive Spiel. Und dann brauchst du halt wieder, ich sag immer, wenn du immer das nur nachmachst, was der Weltmeister gemacht hat, dann wirst du nie selber Weltmeister werden. Also du musst dann wieder sagen, okay, jetzt mit der Intensität, was musst du entwickeln? Und du musst, wie es der Janci sagt, du brauchst diese Technik, aber diese Technik musst du auch anwenden können im höchsten Tempo. Und wenn du nur einen Weg hast als Spieler, dann wird es auch nicht reichen. Wenn du, es war so, bevor Red Bull gekommen ist, da hast du im Pokal, im Cup in Österreich gegen kleine Mannschaften halt 2-0, 3-0 gewonnen, als Red Bull gekommen und ist 10-0 drüber gegangen. Einfach weil sie eine zweite, dritte Angriffswelle auch gehabt haben. Nicht nur einen Positionsangriff, einen statischen, sondern Ballrückeroberung und dann nochmal rein, wenn die, dadurch hast du das, massive Abwehrverbände, weil ein Abwehr zuordnen, das schafft man gleich einmal, aber die ja auch zu spielen. Und dafür braucht es aber dann schon Individualisten. Dadurch braucht es dann einfach hervorragende Skiller, Fußballer und die können schon ausgebildet. Aber alles halt auch im höchsten Tempo, nicht nur mit Grundtechnik und im Stand und isoliert. Das braucht es im höchsten Tempo, aber Individualisten. Und der Individualist, der am Flügel spielt, ist ein anderer wie ein Stürmer und der andere wieder wie ein zentraler Mittelfeldspieler. Und da hat auch der Andi vorher gesagt, da ist zum einen das positionsspezifische individuelle Ausbildungsprofil erforderlich und zum anderen, glaube ich, gehört ein komplettes, globales Umdenken auch in Österreich dazu. Ob das jetzt, es fängt bei mir bei Schulsport an, wo wie viele Stunden sitzen die Kinder vor Handys und Computers oder wie viele Stunden sind sie dann draußen, werden polysportiv ausgebildet, um einfach einmal eine ganz andere motorische Grundbasis zu legen. Und da bin jetzt nicht so drinnen in dem Thema, aber ich spreche natürlich auch immer wieder mit Jungs oder Trainer, die halt dann in Skandinavien, die einfach viel mehr Schulsport haben, die einfach allen möglichen Sportarten einfach auf einem sehr hohen Level dann auch bis zu ihrem 10., 12. Lebensjahr dann auch schon gespielt haben. Ähnlich wie sie dann gespürt habe als Sportstudent, wo du einfach alle Sportarten machst und das hilft einfach motorisch, um ein ganz anderes Level zu erreichen. Und ich glaube, da sind dann auch viele, viele Dinge dabei, plus wir ganz stark drauf schauen, auf eine Arbeitsmentalität, einen Charakter auch. Und du musst halt auch im Herzen drinnen ein Wettkämpfer sein, der es liebt, sich zu challengen, der aus einer Niederlage, aus einem Frust jetzt nicht aufgibt, sondern noch mehr Energie entwickelt, da was zu gewinnen. Und ich merke das halt einfach auch bei Weltstars und jetzt arbeite ich auch mit Weltstars, wenn es ein André Kramaric, der ist halt, der kann, glaube ich, gar nicht so alt werden, dass er nur irgendeinen Wettkampf scheut. Ob das jetzt beim Schachspielen ist drinnen oder egal welches Spielchen, wenn du einen Wettkampf dazufügst, wo es um irgendwas geht, dann motivierst du den, ob der gedacht schon in allen Bereichen möglicherweise dann auch gesättigt ist. Das wird niemals sein. Dieser Wettkämpfer in ihm drinnen, der ist immer über allem drüber.
Das, was der Chris jetzt alles beschreibt, müsste man da als Verein wie zum Beispiel Sturm oder irgendein anderer Verein eigentlich einen sehr starken und sehr direkten Zugriff auf seine Nachwuchsgeschichte haben. Du wolltest bei Sturm seinerzeit zumindest was angedacht und wir haben es auch öfter diskutiert, die Akademie wieder ganz zum Verein zurückholen und die Kooperation mit dem Steirischen Fußballverband zumindest in Frage stellen, um das eben auch direkter zu haben. Da ist seit deinem Abgang genau gar nichts passiert, der Status quo ist unverändert, gibt da viel Kritik dran, gibt da viel Kritik an der Durchlässigkeit in die zweite Mannschaft. Müsste man auf das eigentlich mehr Augenmerk legen als österreichischer Verein mit allen wirtschaftlichen Nachteilen, die man als Sturm Graz hat?
Ja, das stimmt, dass das ein Thema seinerzeit war und ich denke auch, dass das in weiterer Zukunft auch wichtig sein wird. Ich glaube, dass das eine ist immer, was du als Verein machen kannst und du kannst du als Verein, keine Ahnung, im Jugendbereich dreimal in der Woche ein Training anbieten. Aber das, was der Chris vorher sehr, sehr gut beschrieben hat, wenn du musst es halt auch, wie viele Stunden in der Woche kickst du oder wie viele Stunden in der Woche bist du dann auch draußen. Und ich glaube, um das geht es halt letztendlich,
Mentalität.
Ja, Mentalität, aber auch wieder, das Bewusstsein auch wieder ganz anderes Bewusstsein da sein muss für das. Und es reicht dann am Ende nicht, wenn du dreimal der Woche zum Training gehst. Das sind dann, keine Ahnung, 4,5 Stunden Training in der Woche und das wird sich nicht ausgehen dann, ja. Und ich glaube, dass da wieder ganz weitergedacht wieder viel mehr Stunden am Ball, viel mehr Stunden dann draußen zu sein im Park, aber auch andere Sachen. Da geht es ja nicht nur, wenn ich an meine Kindheit zurückgehe, einfach wo du Stunden einfach nach der Schule draußen warst. Ja. Und ich glaube, das ist ja das, was wieder so ein bisschen her muss. Und da glaube ich, muss man schon alle ins Bewusstsein kriegen.
Wenn wir jetzt wir reden über Entwicklung im Fußball und haben die österreichische Liga angeschaut, wo würdet ihr jetzt Deutschland positionieren im europäischen Spiel der Kräfte unter Anführungszeichen? Weil jetzt hat man die Premier League, wo die finanziellen Möglichkeiten utopisch sind, auch im Vergleich zur deutschen Liga, nimmt man Bayern München einmal raus. Wo positioniert ihr da den deutschen Fußball und wo ist da das europäische Standing in Zukunft zu erwarten von der deutschen Bundesliga?
Boah, das tut immer schwer. Ich glaube, das ist ja keine Frage, die Premier League ist on top. Das merkt man dann am Abschneiden im internationalen Geschäft. Es definitiv gehört die deutsche Bundesliga zu den Top-Ligen Europas. Vielleicht haben wir mehr Intensität als in Italien, vielleicht auch mehr als in Spanien. Spanien ist halt dann qualitativ bessere Fußball. Frankreich ist dann aufgrund der Spielertypen eine sehr physische Liga. In jeder Liga gibt es die Top-Teams. Die größte Dichte hat England, aber die deutsche Bundesliga ist definitiv eine Top-Liga, aber DFL macht da sich permanent Gedanken, Workshops dazu, wie sie einfach da in diesem globalen Markt da dann so platzieren, dass einfach weiterhin eine Vorreiterrolle bestehen bleibt.
Ist 50+1 ein Problem dabei?
Das ist sicher ein Thema, das was immer wieder auch bei der DFL andiskutiert wird, wenn man einfach sieht, den mittlerweile wirklich sehr, sehr großen wirtschaftlichen Unterschied zur Premier League. Natürlich muss man sich auch irgendwann die Frage stellen, ja, wie man einen Weg da finden kann, dass man dann mitziehen kann. Natürlich war jetzt großes Thema auch gerade in dieser Saison auch die Ausbildung. Ja, darum hat man ja auch da so eine Arbeitsgruppe dann auch gegründet, wo man versucht hat, noch einmal jetzt auch Ausbildung und dann auch, wie man die Jungs ins Spiel kriegt, dann auch zu finden. Darum wurde ja auch jetzt in Deutschland der U21-Bewerb jetzt in der nächsten Saison frei angeführt. Ich glaube am Ende, dass das Thema auf kurz oder lang 50+1 auf alle Fälle schwierig wird, dass man genauso weitermacht. Ob es irgendwelche Zwischenlösungen gibt, da muss man dann schauen, aber die Premier League wird weiter davonziehen und am Ende bin ich schon der Meinung, dass man da aus Deutschland auch sich was überlegen muss dann, ja.
Was abgesehen davon auch immer mehr wird oder immer dominanter wird, sind die Multi-Club-Geschichten mit Vereinszusammenschlüssen, wo auch untereinander die Red Bull war sozusagen eine Art Vorreiter von dem. Mittlerweile gibt es das auf anderer Basis genauso. Ist das was für Hoffenheim oder für euch interessant ist? Denkt ihr über sowas nach, dass man sich da irgendwie in der Richtung positioniert?
Ja, ist schon auch ein Thema. Also wir haben es jetzt ja intern, jetzt in Hoffenheim selber haben wir es ja mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga, das macht schon Sinn, das ist gut, aber zum Beispiel können da ja auch jetzt Nicht-EU-Ausländer spielen, also die sind nicht spielberechtigt, gewisse schon, gewisse aber nicht, das ist natürlich schon dann, schränkt natürlich dann schon auch ein, muss man klar sagen, und darum muss man sich schon auch dahingehend was überlegen, ja, dass man eben auch so Clubs, wie es jetzt Salzburg über Jahre schon gemacht hat, aber jetzt Chelsea ist ja auch ein Beispiel mit Straßburg und so weiter, also die FIFA hat ja auch die Leihslots jetzt sehr stark eingeschränkt mit 6 international, 6 national. Da muss man sich was überlegen und wir sind auch schon dabei, dass wir da uns über Gedanken zumindest machen.
kurzer Sidestep in eine ganz andere Richtung. Wie habt ihr eigentlich eure private Situation gelöst, seit ihr aus der Steiermark weggegangen seid?
Also meine private Situation ist so, dass einfach sie ähnlich geblieben ist wie zu meiner Zeit, als ich bei Sturm Graz Trainer war.
Das nur weitere Wege.
Nur weitere Wege, aber wir haben uns vor Jahren einmal entschieden, dass man einfach, dass Familie einfach einen stabilen Standort braucht, weil das Fußballtrainergeschäft einfach nicht berechenbar ist. Du kannst irgendwo hingehen und deine Kinder in der Schule anmelden und ein paar Monate später kannst du schon wieder vorbei sein. Deshalb, der ältere Sohn hat dann am Beginn Jahr für Jahr einen Schulwechsel gehabt. Mit dem Schulwechsel hat er kein Problem gehabt, aber irgendwann, als er so in die Pubertät gekommen ist, hat er dann auch gesagt, ob er seine Freunde nicht einmal länger als ein Jahr behalten kann und darf. Und das waren für uns alles Gründe, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen stabilen Familienstandort und den haben wir gefunden, da fühlen wir uns wohl. Das Opfer ist natürlich, dass du einen Tag für Tag mit deiner Familie verbringen kannst, aber dafür haben wir, wenn wir uns sehen, einfach eine absolute Qualitätszeit. Ein bisschen förderlich ist dann, dass es in Deutschland einen sehr langen Sommerurlaub gibt, den wir natürlich intensiv dann auskosten, familiär auskosten. Und so haben wir, er hat über die Jahre einen sehr, sehr guten Weg gefunden, der dann auch in einem nicht allzu familienfreundlichen Job dann mit dem wir dann sehr gut das Familienthema dann für uns gelöst haben und da sagen, okay, jetzt ist die Zeit, die wir miteinander verbringen, die ist einfach eine extrem gute Zeit, eine energiebringende Zeit und die Zeit, wo ich nicht bei meiner Familie bin, kann ich aber intensiv nützen, um dann hier zu arbeiten. Bin dann abends sehr, sehr lang da und wäre die Familie dann vor Ort, wäre das dann auch wahrscheinlich nicht immer möglich, dass du fast bis Mitternacht dann im Trainingszentrum bist. Also von dem her haben wir für meinen Job und für die Familiensituation eine ganz gute Lösung gefunden.
Der perfekte Mitarbeiter, oder?
Sehr gut, ja. Also wenn wir sie hin und wieder am Abend einen Termin ausmachen, dann weiß ich, der Chris ist verfügbar. Das ist natürlich dann ja, gut so. Bei mir ist es so, dass die Familie mitgekommen ist oder kurz danach mitgekommen ist, wie wir die Wohnsituation dann auch final geklärt haben. Und ja, es ist einfach wichtig, ist ein bisschen anders noch, weil der Kleine halt jetzt mit 3,5 dann ja jetzt erst in den Kita geht, wie es in Deutschland so schön heißt. Und das passt gut. Das Einzige, was halt leider passieren wird, dass er Hochdeutsch bald reden wird. und das wird sie leider nicht ja.
Das machen meine Kinder in Wien auch, passt ja, die Saison machen.
Da tun wir dann schon wieder.
Der Matteo, nein, die Saison buttelt schon die Löcher.
Buttelt und wenn er guck mal sagt und so, das tut mir schon ein bisschen weh im Herzen, aber ich versuche zu Hause sehr steirisch zu reden, dass sie das irgendwie dann ausgleicht. Aber so wie es jetzt einmal ausschaut, wird das eher schwierig.
Ich glaube, du hast keine Chance. Die nächste Frage wollte ich eigentlich fragen, wie die Pressechefin gerade draußen war. Aber habt ihr manchmal Heimweh nach Liebenau?
Heimweh, ich war ehrlich gesagt, seitdem ich im November 24 weggegangen bin, noch nie im Stadion. Und freue mich echt, wenn ich dann auch wieder mal wirklich live vor Ort mal ein Sturmspiel anschauen kann.
Ja, bei mir ist es ja, dass ich dann schon zumindest regelmäßig oder immer wieder nach Bruck komme und die Zeit dann auch genieße. Ich war aber auch noch nie jetzt im Stadion, aber natürlich erinnert mich sich schon sehr gerne zurück an diese Zeit und an das ein oder andere Spiel, wo halt wirklich das Stadion fast übergangen ist und an die Stimmung. Das ist schon was schon ewig in Erinnerung bleiben wird, weil das ist schon, muss ich schon sagen, eins der schönsten Dinge dann auch immer gewesen, wenn man nach dem Spiel die Runde gegangen ist und Steiermark, das Lied Steiermark gespielt worden ist. Und das habe ich auch, muss man ganz ehrlich sagen.
Das spielen wir nach wie vor
in der Lounge dann. Also die Deutschen können das Lied auch schon mittlerweile und da haben wir schon wieder Kultur sehr viel Heimat.
Die singen das schon mit, die singen schon brav mit bei dem Lied.
Ist das, jetzt ernst gefragt, ein bisschen ein Wunderpunkt in diesem Stadion, bei diesem Club, dass da, wenn man die deutsche Liga insgesamt anschaut, wo die Stadien aus allen Nähten platzen und die Stimmung ja durchaus vorzeigbar ist, dass das bei der TSG ein bisschen anders ist?
Im ersten halben Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so zum Fighten gehabt, dass ich die Liga und ihre Stadien gar nicht genießen habe können. Was aber im Nachhinein, nicht im Nachhinein, was für mich jetzt nie so eine extreme Belastung, weil ich habe das auch als sehr, sehr reizvollen Job oder Phase meiner Karriere empfunden, einfach Lösungen in einer sehr, sehr schwierigen Zeit finden. War einfach medial viel zum Wegmoderieren, waren einfach strategisch für mich Momente zu finden, wo ich sage, okay, was gebe ich jetzt intern für Botschaften, was gebe ich extern für Botschaften. Es war schon ein spannendes Spiel. Ich glaube, ich habe schon, so genau hat es mir dann nie gesagt, Andi, aber ich habe schon das eine oder andere Endspiel auch gehabt und muss natürlich auch nervenstark sein, das darf da dann überhaupt nicht an dich heranlassen. Es war eine intensive Phase, wo ich jetzt die Liga an und für sich mit ihren Stadien und mit ihren Stimmungen gar nicht so genießen habe können. Das ist erst seit der Saison der Fall und es gibt schon fantastische Fußball-Tempel in Deutschland und wir haben halt auch ein einzigartiges, die ganze, es erinnert mich an Buch bei Weiz, die Gang da, an meine Heimat. Wenn man da so rausschaut, glaube ich, kannst das durchaus bestätigen, anstatt Äpfel oder Apfelplantagen gibt es da halt Weingärten, aber ist sehr, sehr ähnlich wie meine Heimat und das hat alles sein Flair und diese Menschen. Und Hoffenheim ist ein Dorf wie Buch bei Weiz, können seit, muss ich rechnen, fast 20 Jahren den Weltfußball vor der Haustür genießen. Und das ist auch was fantastisch Schönes und das hat so einen Flair. Und wir haben jetzt die Unterstützung von den Menschen, wie wir erfolgreich sind, aber wir haben genauso die Unterstützung von den gleichen Menschen gehabt, als wir im letzten Frühjahr um den Klassenhalt gekämpft haben. Und das ist einfach ein familiäres Gefühl, was auch seinen Charme hat da.
Chris hat es ja gesagt, also im letzten Frühjahr war es definitiv auch oft so, dass, ja, das ist, oder überhaupt die Situation, dass es dann kein riesiger Traditionsverein war, weil ich glaube, dann weiß man auch, wie das dann ist, dann ist man anders getrieben auch und das war sicher gut. Und ich finde jetzt auch, dass das oft dann auch kleiner geredet auch wird, weil wir haben, glaube ich, jetzt trotzdem einen Schnitt von über 25.000, ich glaube sogar 26.000 bei Fassungsvermögen 30, also das ist dann schon absolut in Ordnung und jetzt auch gegen Wolfsburg mit 27.000, wo man natürlich viel unternommen hat in der Region, aber das wird jetzt schon auch anerkannt, dass die Mannschaft performt und ich hoffe, dass wir jetzt auch das in die letzten Heimspiele so hinkriegen, vor allem dann im Derby gegen Stuttgart, dass wir da wirklich ein richtig cooles Heimspiel dann daraus machen und ich sehe es genauso wie der Chris, dass man das, am Ende ist man Dorfverein und ist das auch Leute's Handy, dass das dann schon auch anerkennen ist.
Wir kommen in Richtung Ende. Die TSG ist sportlich gut aufgestellt. Es ist offenbar der nächste Beweis erbracht worden, wenn ihr zwar irgendwo seid, dass dieses Ding irgendwann zu laufen beginnt, wenn ihr die Zeit dafür habt. Das ist natürlich dann in weiterer Folge wieder eine Positionierung für das, was danach kommt. Jetzt qualifiziert man sich möglicherweise für die Champions League. Gibt es schon Pläne, Träume oder Ideen, wie weit das Duo Schicker-Ilzer kommen kann? Beziehungsweise ist es eigentlich euer Karriereplan, die Karriere gemeinsam zu verbringen? Oder gibt es auch die Option, dass ihr vielleicht einmal jeder extra wohin geht?
Verheiratet bin ich mit der Nina und er mit der Melanie.
Aber die kennen ja mit.
Wir funktionieren gut miteinander. Das ist definitiv so. Aber unsere Zukunft ist jetzt die TSG Hoffenheim und wir wollen jetzt diese Saison bestmöglich für uns ausklingen lassen und dann, glaube ich, warten auch wieder ganz spannende Aufgaben. Wie gesagt, viele Spieler von uns haben sie ins Rampenlicht gespielt. Wir haben dann kadertechnisch wieder schon einiges, was vor uns liegt. Wir wollen uns so aufstellen, dass wir, und ich hoffe, es gelingt uns, dass wir uns fürs internationale Geschäft qualifizieren. Und das ist natürlich mit der TSG Hoffenheim schon eine große Herausforderung. Und das ist in meinem Kopf drinnen. Da aus der Saison das Bestmögliche rausholen, das Bestmögliche aus Potenzial, das in uns steckt, dann entwickeln und dann am Ende wirklich die Saison so zu beenden, dass jeder sagt, die TSG Hoffenheim war definitiv das Überraschungsteam dieser Bundesliga-Saison.
Ja, ich glaube, Chris hat schon sehr viel gesagt. Ich glaube, dass jeder weiß, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr gut ist und dass das auf der einen Seite immer im bestmöglichen Sinne vom Verein ist, aber andererseits auch mittlerweile ein richtig enges und freundschaftliches Verhältnis, wenn wir privat beisammen sind. Aber trotzdem kennt auch jeder das Fußballgeschäft und es wird einmal wieder eines Tages eine Station geben, wo man vielleicht auch alleine dann hingeht. Ich habe es ja auch kurz hier gehabt, ja, und einen Monat, zumindest der Chris umgekehrt einmal einen Monat. und von dem her ist es schon ein schönes Beispiel, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dass das definitiv ein Schlüssel ist, dass diese Positionen gut miteinander können müssen. Aber ja, wie der Chris gesagt hat, verheiratet sind wir nicht von dem her haben wir jetzt hier noch richtig was vor und dann werden wir sehen, wie die Zukunft auch weitergeht, gemeinsam oder alleine.
Das, was wir da heute machen, nennen wir bei Black FM Auswärtsspiel. Das heißt, wir sind woanders und nicht in Graz. Deswegen schicken wir jetzt noch Grüße nach Hause. Was schickt ihr Sturm und seinen Fans in die Steiermark?
Ja, ich schicke schöne Grüße nach Graz und jetzt wirklich auch alles Gute fürs Spiel am Wochenende gegen Red Bull und bin überzeugt, wenn's die Fans jetzt auch in der Meistergruppe bei den Heimspielen da richtig Gas geben werden, dann dass wieder was Gutes dabei rauskommen wird. Und ich habe es wirklich auch beeindruckend gefunden, bei einem Spiel, das muss ich schon noch mitgemacht, dass die Kurve vor dem Spiel, ich weiß nicht, Grunddurchgang war das noch, die Jungs hergeholt haben und das anders gemacht haben wie andere Vereine, indem dass sie es auch gepusht haben noch und das hinter ihnen stehen. Und das ist Sturm Graz, das zeichnet dann irgendwo auch den Verein aus. Und ich habe das Video auch zugeschickt gekriegt und das war wirklich beeindruckend. Da hat es mir die ganz laut aufgestellt, weil ich mir wieder kurz auch im Stadion gesehen habe und wirklich auch das ist einzigartig. Das gibt es nur in Graz und nur bei Sturm. Und ich wünsche Ihnen wirklich jetzt für die restlichen neuen Spiele alles Gute und hol's den Teller wieder nach Graz.
Kann mich noch anschließen. Auf die Schwarzen. 4,5 Jahre waren wir dort. Es hat nicht einmal Pfiffe gegeben. Wir haben immer fantastischen Support gehabt. Das hat uns getragen, hat uns aber auch Erinnerungen bereitet, die wir sicher unser Leben lang nie vergessen. Und ich war ja als Kind schon Sturm Graz-Fan und dieses Privileg einmal zu haben, dann mit dem Verein dann so eine lange Zeit, und 4,5 Jahre ist eine lange Zeit im Trainergeschäft, 4,5 Jahre lang dann also eine Symbiose zu haben mit Fans, mit der ganzen Sturm Graz-Familie, ist einfach eine Erinnerung, die man, egal wann, gute oder schlechte Zeiten, die man einfach extrem viel gibt und deshalb eine große Verbundenheit zu Sturm nach wie vor und das wird immer so bleiben und ich drücke Ihnen aus ganzem Herzen die Daumen, dass Sie in der heurigen Saison wieder den Meisterteller nach Graz holen.
Mit diesen schönen Worten, danke für eure Zeit.
Sehr gerne.
Ja, so viel zu diesem Auswärtsspiel von Black FM. Immer wieder interessant, die Perspektive von Chris Ilzer und Andi Schicker zu hören und wir sind jedenfalls gespannt, wie die Saison für die Hoffenheimer dann so zu Ende gehen wird. Wir hoffen jedenfalls, euch hat dieser kleine Exkurs in dieser Woche gut gefallen. Das war Volume 194 von Black FM. Wir sagen danke für eure Zeit und fürs Zuhören und natürlich auch heute wieder ein großes Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Nach dem Black FM Auswärtsspiel ist vor dem nächsten Sturm-Heimspiel in dieser Woche. Schon am Freitag geht es in der Männerbundesliga in der Meistergruppe mit dem nächsten Endspiel weiter. Die Dosen sind zu Gast in Liebenau und setzen dort hoffentlich ihre Torflaute fort. Am Samstag muss Sorgenkind Jakominia 09 aka Sturm 2 auswärts antreten. Die Young Violets aus der Wien sind der Gegner in Wien Favoriten um 14.30 Uhr. Und wer die Schwarzen zu Hause unterstützen möchte am Samstag, der oder die kann dies um 17 Uhr tun. Da trifft der SK Sturm nämlich in der Frauenbundesliga auf den FC Blau-Weiß Linz Union Kleinmünchen. Gespielt wird im Trainingszentrum Messendorf. In Liebenau, in Wien Favoriten und in Graz-Messendorf zählt an diesem Wochenende, wie auch sonst, überall das immerwährende Motto «Alles für die Schwarzen». In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.